So, dann habe ich die Ehre, heute nochmal über das Thema Identität zu sprechen und den Abschluss von dieser unfassbar wichtigen Serie zu machen und was das bedeutet und wo es uns hinbringt und was es bedeutet, dass wir dadurch einen Status bekommen. Und ich möchte so einen ganz kleinen Überblick geben, was wir so alles gemacht haben und was das heißt. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Also, wir haben, ich und meine Frau haben so einen Satz, den wir öfters mal sagen, wenn es um das Thema Identität geht, spaßhaft, der heißt, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ja. Und wenn man sich den Satz mal etwas genauer anschaut, dann ist der erste Teil relativ leicht. Wer bin ich? Ja, also wurde ja vorher vorgestellt, ich bin Andreas Höld. So. Und jetzt habe ich aber festgestellt, dass immer wenn man vorgestellt wird, man ja nie nur mit dem Namen vorgestellt wird. So wie das Simon das vorher auch gemacht hat. So, das ist Andreas Höld, das ist der Mann von der Verena. Also man wird immer mit einer Rolle vorgestellt. Und das ist dieser zweite Paar, also okay, ich bin ja, wie viele bin ich denn? Und wenn ich dann so drüber nachdenke, dann stelle ich fest, oh, ich bin ganz schön viele. Also ich bin Ehemann, dann bin ich Vater. So, dann bin ich Bruder, Sohn, Onkel, Kumpel, Bekannter, Freund, vielleicht auch mal Feind, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, aber vielleicht auch das. Ja, und dann bin ich noch Verkaufstrainer, Coach, Hausbesitzer, Ziegenbesitzer und so weiter. Also mir werden unzählige Sachen noch einfallen, wie viele ich bin. Also wer bin ich alles? Ach, und bevor ich es vergesse, weil ich ja gerade hier stehe, außerdem bin ich auch noch Christ. So. Und jetzt ist die entscheidende Frage, was heißt dieses viele Rollen haben? Was bedeutet das? Weil für jede Rolle, die wir haben, haben wir eine eigene Identität erschaffen. Eine eigene Art und Weise, mit dieser Rolle umzugehen. Und die ganzen Rollen, die wir haben, die in unserem Leben, ist ja nichts, was wir von Haus aus schon haben. Also außer Sohn und Bruder ist nichts, worin ich reingeboren wurde. Und selbst darin bin ich in einem Prozess, dass ich ständig wachse in dieser einen Rolle. Und das Wichtige dabei ist, dass wenn ich in einer Rolle bin, ich ja das andere auch noch bin. Also wenn ich jetzt als Familienvater unterwegs bin, dann bin ich ja trotzdem noch Verkaufstrainer und trotzdem noch Ziegenbesitzer oder weiß der Geier. Also, und jede Rolle hat für sich seine Eigenheiten, aber hat Auswirkungen. Und ich habe festgestellt, dass vor allem große Lebensereignisse immer dazu führen, dass alle Rollen nochmal auf diesen Prüfstand gestellt werden. Und dass große Lebensereignisse Auswirkungen haben auf dieses Rollenverhalten, das wir haben, auf diese Rollen, die wir ausfüllen. Also gerade wenn man jetzt heiratet oder wenn man Vater wird, dann ist auf einen Schlag alles anders wie das, was wir vorher hatten. Und deshalb ist es wichtig, dass ich sage, wenn ich die Identität als Christ annehme, wenn ich diesen Status annehme, Kind Gottes zu sein, hat das Auswirkungen auf alles andere und ich sehe die Dinge, die ich vorher vielleicht anders gesehen habe, auf einmal mit ganz anderen Augen. Und ich möchte, dass wir uns wirklich ganz genau damit auseinandersetzen und uns diesen Gedanken machen, zu sagen, was heißt es also, wenn wir Christ sind und wenn das Christsein auf alles eine Auswirkung hat und was Christsein auch für meinen ganzen Alltag bedeutet. Christsein ist kein temporärer Zustand, so wie ich zum Arbeiten gehe und dann wieder heim. Sondern, ja, ich bin jetzt hier in der Kirche und genieße es jetzt hier vorne zu stehen und zu sprechen, aber wenn ich hier rausgehe, dann bin ich ja immer noch Christ. Und wenn ich morgen unterwegs bin mit anderen Menschen, bin ich immer noch Christ. Und ich möchte, dass wir uns da damit auseinandersetzen, dass diese Rolle, die wir damit auf uns nehmen, annehmen und schauen, was hat es für unsere Auswirkung auf unser komplettes Leben und was verändert sich dadurch. Und deshalb ist es für mich ganz wichtig, dass wir uns auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Und so wie wir uns mit allem auseinandersetzen, was wir annehmen, ja, also nehmen wir zum Beispiel das Thema Vater. Wenn du Vater wirst, musst du dich auf einmal mit unfassbar vielen Dingen auseinandersetzen. Und man muss in unfassbar vielen Dingen wachsen und man muss oft auch sehr schnell wachsen in diesen Erkenntnissen, die man da macht. Ja. Und also der Punkt dabei ist, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen und dass wir schauen müssen, was bedeutet diese Identität, die wir eingehen, weil das, was wir eingehen, ist eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, eine lebendige Beziehung zu Gott. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns die Ruhe nehmen und das Ganze mal anschauen und sagen, was heißt es? Und wir finden da eine Sache bei Matthäus 6, Vers 7, eine ganz wichtige Botschaft. Ja? Jetzt nehmen wir das Ganze an, jetzt haben wir diese Identität und jetzt fragen wir uns, wie gehen wir damit um? Und in Matthäus 6, Vers 7, ihr könnt es da vorne lesen, leiere nicht Gedanken verloren, deine Gebete runter. Beschäftige dich mit Gott. Beschäftige dich mit dem, was er dir an die Hand gibt. Beschäftige dich mit dieser Veränderung, die sich ergibt, dadurch, dass du als sein Kind, als Gottes Kind angenommen wurdest. Nicht wie die Leute, die Gott nicht kennen. Genau das steckt da drin, zu sagen, kennst du denn deinen Gott? Und weil viele Worte ist nicht das Entscheidende, sondern die Intensität und die Tiefe. Und wir wissen das von unseren Beziehungen, ja, umso intensiver eine Beziehung wird, umso intensiver werden die Gespräche, umso intensiver wird das Kennenlernen. Und eine Identität annehmen als Kind Gottes bedeutet, diesen Vater anzunehmen, ihn kennenzulernen und in diese Beziehung zu gehen. Eine oberflächliche Beziehung kann keine wirkliche Identität ausgeben. Und wenn ich das annehme, wenn ich diese Identität annehme, ach, lass sie doch schreien, ist ja alles gut. Nicht schlimm. Und wenn ich diese Identität annehme, dann ist die Frage, was passiert jetzt? Und ich bin Gottes Kind und jetzt habe ich einen Status als Gottes Kind. Und schaut, das ist, wie wenn ich heute meine Mutter besuchen gehe. Wenn ich heute zu meiner Mutter gehe, dann muss ich nicht mehr fragen, sag mal, nur nochmal so zur Sicherheit, bin ich das hier? Also bin ich jetzt dein Sohn oder doch nicht? Oder haben wir das jetzt irgendwie wieder aufgehört? Oder nein, ich habe diesen Status und weil ich diesen Status habe, habe ich bei meiner Mutter Kühlschrankrechte. Okay, was sind Kühlschrankrechte? Ist relativ einfach. Ich darf bei meiner Mutter in den Kühlschrank gehen und darf mir da was rausnehmen. Da muss ich nicht erst fragen. So, ich kann aufmachen, kann da was rausnehmen. Das sind Kühlschrankrechte. Also durch diesen Status, den ich bekommen habe als Kind, darf ich verschiedene Dinge. Und genau das Gleiche haben wir bei Gott. Wir haben bei Gott Kühlschrankrechte. Ja? Nur sieht der Kühlschrank da vielleicht ein bisschen anders aus. Aber schaut mal, die Bibel ist voll von Verheißungen, von Zugeständnissen, von Aufträgen, von Möglichkeiten, die wir alles nehmen dürfen. Und wir müssen nicht jedes Mal nachfragen, du, ich hätte mal eine Frage, darf ich das jetzt? Nein, müssen wir nicht. Sondern es steht klar im Wort. Und wenn wir in dieser Beziehung zu Gott sind, dass wir diese Rechte annehmen dürfen, dann sollten wir uns die Mühe machen, sie anzuschauen, uns Gedanken darüber zu machen, darüber nachzudenken, was bedeutet das für mich und was macht das mit mir als Mensch. Und ihr werdet feststellen, im Umgang mit anderen Menschen, im Umgang mit Gott, es verändert unfassbar viel, wenn wir in der Lage sind zu erkennen, was wir auch durch diesen Status für Rechte haben. Gott sagt, er macht uns zu einem Gerechten. Aber auch das ist so ein Wort wie der Kinogutschein, wo ich sage, okay, was heißt denn das überhaupt? Was bedeutet das denn? Und deshalb möchte ich einfach noch mal so ein kleines bisschen durch diese Predigten gehen, die wir gehört haben in den letzten 4 Monaten. Und vielleicht für die, die nicht alle mitbekommen haben, so wie ich glücklicherweise es geschafft habe, vielleicht von jedem noch mal so einen ganz kleinen Abriss bekommen haben. Weil einen Status zu haben, bedeutet nicht, dass man fertig ist. Ich habe am Tag meiner Geburt den Status bei meiner Mutter bekommen und bei meinem Vater bekommen, ich bin Sohn. Ja, aber ich wusste echt ganz lange und ich lerne bis heute noch, was das bedeutet. Und wenn wir die Identität annehmen und diesen Status haben, Gottes Kind zu haben, dann bedeutet das, dass wir einen Prozess starten und einen Weg gemeinsam mit Gott beschreiten. Und wir jeden Tag aufs Neue was dazulernen, aber es verändert nicht unseren Status, sondern es verändert nur, dass wir uns dauernd wieder entwickeln. Und deshalb hat uns die Dina Ketzer am Anfang einen ganz wunderbaren Überblick zu dem Thema Identität gegeben und sie hat uns was ganz Wichtiges mit auf den Weg gegeben, nämlich dieser Gedanke, diese Frage, wer bist du denn? Und hat uns darum gebeten, da mal drüber nachzudenken und sie hat dann weitergemacht und hat gesagt, schau mal, du hast vielleicht deine ID-Karte, du hast deinen Ausweis, ja, und da steht drauf, wann du geboren bist und so weiter. Und die hast du vom Staat bekommen, das macht dich zum Bürger von Deutschland oder wo auch immer, vielleicht kommst du auch woanders her, aber diese ID-Karte macht dich, weist dich aus. Und so wie du auf dieser Welt eine ID-Karte hast, hast du sie im Himmel auch. Und die Frage ist, auf dieser ID-Karte, was für ein Geburtsdatum als wiedergeborener Christ steht denn auf deiner ID-Karte? Und was Dina auch gesagt hat, was ich ganz spannend fand, nämlich Dina hat gesagt, du, auf der Rückseite steht auch nochmal was. So wie bei deinem normalen Ausweis die Adresse hinten drauf steht, steht auf der Rückseite von deiner Himmels-ID, was ist es, was du mit Gott erlebt hast? Und sie hat uns aufgefordert und ich möchte euch auch dafür auffordern, weil das unfassbar wichtig ist, zu sagen, das, was da drauf steht, ist etwas, was man gerne teilen muss. Ja? Wir haben vorher ein ganz wunderbares Zeugnis gehört. Etwas, was dich beschäftigt hat, was dich über eine Woche beschäftigt hat, was du mitgenommen hast. Ich finde es toll. Redet darüber. Sprecht darüber. Macht da kein Geheimnis draus. Wir gehen auf einen Weg mit Gott und es macht Spaß, über diesen Weg mit Gott zu sprechen und das nach außen zu tragen und zu sehen, was dieser Weg für Erlebnisse mit sich bringt. Aber jetzt haben wir diesen Status, hey, wir sind Kind Gottes, jetzt gehen wir auf den Weg, wir sollen darüber erzählen. Wow. Das ist echt eine Herausforderung. Und ich frage mich dann so, boah, schaffe ich das? Also wenn ich das annehme, was heißt denn das überhaupt? Jetzt bin ich Kind Gottes und jetzt schaffe ich es jetzt ohne Fehl und Tadel durch die Welt zu gehen? Schaffe ich es jetzt ohne Sünde zu leben? Also ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich würde mal behaupten, ich nicht. Und jetzt haben wir uns da so ein kleines bisschen damit auseinandergesetzt und dann habe ich im Römerbrief was gefunden, was ich ganz, ganz spannend fand, nämlich Römerbrief 3,23. Und ja, der ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, der Satz, aber da steht dann drin, alle sind schuldig und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit. Verdammt. Das ist blöd. Und wenn wir diese Identität annehmen, dann müssen wir eine Kleinigkeit wissen. Das ist kein Status, den man wieder verliert. Wenn wir diese Identität haben, dann kommt das, was im 1. Petrusbrief steht, Vers 3,18. Jesus hat die Schuld für uns bezahlt und uns den Status der Gerechten gegeben. Jesus hat für die Ungerechten, für uns diese Schuld bezahlt. Jesus hat für uns das übernommen. Und deshalb ist es so, dass wir auch auf diesem Weg Fehler machen werden. Und dass es wirklich so ist, dass wir nicht perfekt sind. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, ich übernehme das jetzt heute und dann läuft alles perfekt. Das ist nicht das. Es ist ein Weg. Und dieser Weg heißt, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, dass wir immer wieder die Notwendigkeit haben, uns neu zu Gedanken zu machen, weiterzuentwickeln und so weiter. Und da war dann ein ganz wunderbarer Satz dabei, der mich in der Tat relativ lang beschäftigt hat, nämlich wir werden immer dem ähnlicher, was wir lieben. Also die Frage ist, was liebst du? Was in dieser Predigt eine ganz spannende Frage wäre. Und wenn Jesus Christus deine Antwort darauf ist, wenn Jesus die Antwort ist, zu sagen, ich liebe ihn, weil er mich geliebt hat oder weil er mich liebt. Und ich versuche, dem ähnlicher zu werden, dann ist das eine ganz schöne Herausforderung. Und ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Kennt ihr diese Armbänder, wo WWJD draufsteht? What would Jesus do? Ja? Was würde Jesus tun? Ja? Und das ist etwas, was ganz wichtig ist und mich fordert, ich habe so ein Armband, aber ich trage es nicht so oft. Weil es fordert mich jedes Mal heraus. Ich weiß nämlich, bereits am ersten Tag, als ich das Ding gekauft habe, was würde Jesus tun? Ja, am ersten Tag waren wir auf so einer Freizeit auf Schloss Klaus. Schloss Klaus kennt ihr wahrscheinlich alle. Ja, und ich kaufe mir dieses Bändchen und völlig freudig und denke, wow, wie cool, what would Jesus do? Ja, und dann schickt mir mein Nachbar ein Bild. Und zwar hatten wir, also ich habe rechts und links einen Nachbar und der rechte Nachbar, wir hatten einen Baum, der genau auf der Grenze stand. Und ich fand den cool, den Baum. Der war für meinen kleinen Kletterbaum, ja, voll schön. Er fand ihn nicht so cool, weil er immer die Blätter in der Dachrinne hatte. Und er wollte ihn immer schon wegmachen und ich nicht. Und immer, wenn er das gesagt hat, sagte ich, nö, den lassen wir. Und an dem Tag, ich bin im Urlaub, also auf der Freizeit, habe mir heute dieses Band gekauft und dann schickt mir der linke Nachbar ein Bild und sagt, guck mal, was der mit deinem Baum gemacht hat. Bzzzt. Wow, jetzt war ich herausgefordert. Also und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht ganz genau, was Jesus in dieser Situation getan hätte, aber er wäre definitiv gechillter gewesen wie ich. Und der Punkt ist, dass diese Erlebnisse, diesen Weg, den wir beschreiten, uns immer wieder hilft zu wachsen. Wir sind nicht fertig. Wir haben diesen Status, ja, und es verändert sich nicht, aber wir sind nicht fertig. Wir müssen uns immer wieder entwickeln. Und deshalb ist es so, dass wir sagen, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Den kennt ihr alle. Das ist einer der wichtigsten Sätze, den wir in der Bibel immer wieder hören. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe mich ganz fest gefragt, warum diese Reihenfolge? Warum heißt es der Weg, die Wahrheit und das Leben? Und ich möchte, dass uns das jetzt mal so ein bisschen mit durchbegleitet. Weil im Prinzip haben wir auf dieser Grundlage von Dina festgestellt, dass wir sagen, macht euch auf den Weg. Was ist dein Geburtsdatum als Christ? Wann ging es los? Was steht auf deiner Himmels-ID? Wann war der Tag, an dem du Jesus dein Leben übergeben hast? Wann war der Tag, an dem du losgestartet bist? Und was heißt es für dich bis jetzt? Weil es ist unfassbar wichtig. Wir haben dann in der zweiten Predigt was bekommen, nämlich die neue Geburt und der Name Jesus. Wow, ebenfalls ein unfassbar wichtiges Thema, großes Thema. Und was ist diese neue Geburt, wenn ich als die Identität übernehme und Jesus annehme, dann habe ich die neue Geburt als Christ. Und jetzt werde ich als Christ in diese Familie der Christen hineingeboren, mit Gott als Vater. Und jetzt bin ich Teil dieser Familie und jetzt habe ich den Status als Teil dieser Familie, dass ich das darf, was alle anderen auch dürfen. Und ich weiß, dass diese Familie, so wie eine Familie sein sollte, für mich da ist und mich auffängt. Und es gibt da ein ganz wunderbares Lied, das heißt, ich falle niemals weiter wie in deine Hand. Ja? Und ich finde das Lied toll, also ich finde diesen Text toll. Und ich weiß aber auch, dass wir manchmal so diese Situation haben, dass wir wirklich fallen. Also es heißt, ich falle nie weiter wie in der, und dann fallen wir. Und fallen und fallen und fallen. Und du denkst, wann kommt denn die Hand jetzt endlich? Und sie kommt, auch wenn wir es nicht mehr glauben. Und vielleicht ist der Aufbruch manchmal auch ein bisschen hart, aber wir wissen immer, die Hand ist groß genug, wir können nicht dran vorbeifliegen. Gott wird uns immer wieder auffangen. Diese Familie, die er mit uns gegründet hat, diese Beziehung, die er mit uns gegründet hat, die wird uns immer wieder fangen, die wird uns immer wieder halten. Und deshalb ist es auch so, dass wir Teil dieser Familie sind und dass Jesus, dieses Oberhaupt, uns die Möglichkeit gibt, in seinem Namen zu sprechen. Und auch das kennt ihr alle, wenn Kinder streiten. Ich finde es voll klares Bild. Wenn Kinder streiten, weil der eine, keine Ahnung, was Blödes gesagt, was weggenommen, ihn gehauen hat oder was auch immer, so, dann streiten die so eine Zeit lang und dann gibt einer auf. So, und was macht er dann? Rennt zu Papa. Sagt, der war böse zu mir oder die war böse zu mir. Okay. So, jetzt wäre es vielleicht pädagogisch sinnvoll, aufzustehen, dahin zu gehen, mit dem Kind zu sprechen, was es da gemacht hat. Ja, machen wir aber normalerweise nicht als Eltern, sondern wir sagen, so, jetzt gehst du hin und sagst ihm von mir, dass er das gefälligst zu lassen hat. Und jetzt passiert was. Und das ist wichtig. Das Kind, das gerade verloren hat, geht in meinem Namen los und sagt zum anderen, Papa hat gesagt, du musst es lassen. Und erstarkt in einer vollständig anderen Autorität. Und wenn wir uns mit dem Thema Identität auseinandersetzen, dann ist es nicht nur, dass wir Teil dieser Familie sind, sondern dass wir auch diese Autorität ausüben dürfen. Und in dieser Autorität haben wir die Möglichkeit, ganz wundervolle Dinge zu machen. Jesus sagt, geht raus und macht das. Also jeder von euch kennt wahrscheinlich Matthäus 28, 18 bis 20, ja, dieser Sendungsbefehl. Ja, den hat jeder von euch schon mal gelesen. Und wisst ihr, was das Wichtigste an dieser Aussage ist? Die 6 Worte nach dem ersten Satz. So geht nun hin und macht. Das ist für mich das Wichtigste in diesem Befehl. Da steht nicht drin, du geh mal voraus und probier's mal und wenn es nicht klappt, rufst du mich an. Steht da nicht drin. Da steht auch nicht drin, erzähl mir, was war und ich mache das dann, sondern da steht drin, so geht nun hin und macht. Und wenn wir diesen Status haben, als Kind Gottes, in dieser Beziehung zu sein und im Namen von Jesus sprechen zu dürfen, dann dürfen wir diese Autorität auch ausleben. Und wieder dieser Gedanke, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in seinem Namen zu sprechen, seine Autorität auszuüben und diese Autorität für unglaublich wichtige Dinge einsetzen zu dürfen und Dinge zu machen, die wir uns vielleicht in unserer normalen Welt gar nicht vorstellen dürfen, das ist unglaublich schwer, das ist unglaublich außergewöhnlich, es klingt fast fantastisch. Und jetzt kommt dieser Punkt, wo wir sagen, stimmt das? Ist das wirklich die Wahrheit? Ist das wirklich die Wahrheit, dass wir rausgehen können, Kranke heilen und so weiter? Ist es das? Weil vielleicht habe ich noch gar nie ein Wunder gesehen. Vielleicht habe ich es noch gar nie mitbekommen, aber das steht da drin und stimmt es jetzt? Und übers Wasser laufen habe ich probiert, es hat nicht geklappt. Also stimmt das? Und jetzt haben wir von Charlotte aus dem Gebetshaus in Augsburg einen ganz, ganz, ganz wichtigen Gedanken mit auf den Weg gekriegt. Nämlich, sie hat uns mit einer Botschaft begrüßt. Die Botschaft heißt, du bist im Krieg. Du bist im Krieg heißt, nur weil wir das annehmen, ist nicht alles rosarot. Sondern es gibt einen Feind, der da dagegen steht. Und wie arbeitet der? Das ist ganz einfach. Du bist hier in so einer Predigt, ja, und jetzt geht es mir so, ich mag Predigten, wo ein klarer Auftrag drin ist. Also wo es so heißt, so, mach das, geh dahin, tu das und so weiter. Ich finde das super. Ja. Und dann gehe ich aus dieser Kirche raus, mega motiviert mit diesem Gedanken, oh, das mache ich jetzt. Und wer weiß, drei nicht auf den Bäumen ist, für den bete ich, den haue ich an, dem erzähle ich von Jesus. Ja. Und dann laufe ich Sonntagabend aus dem Feierabend raus, wir müssen nach Hause, ich bringe die Kleinen ins Bett und ich denke mir, ja, morgen, Montagmorgen geht's los. Ja. Und dann stehe ich motiviert auf und dann muss ich nur noch schnell. Ich muss nur noch schnell was erledigen. Und dann muss ich nur noch schnell 2, 3 Anrufe und ich muss schnell den Kleinen abholen und dann ist der Dienstag. Und Dienstag muss ich auch nur schnell und dann, da denke ich mir, klappt nicht. Und vielleicht schaffe ich das auch nicht. Und vielleicht muss ich das ja auch gar nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, ob das alles noch so stimmt und weiß ich das noch. Puh, und ich fange an mir zu zweifeln. Und jetzt kommen wir zu diesem ganz klaren Punkt, dass wir nämlich sagen, es liegt nicht daran, dass wir es nicht können oder dass wir es nicht wollen, sondern es gibt eine Gegenseite. Und die Gegenseite arbeitet gezielt daran, dass ihr all das, was ihr euch vornehmt, nicht schafft. Und wir haben unglaublich viele Aufträge und die Frage ist, wie viel kriegen wir wirklich gebacken? Wie viel kriegen wir wirklich hin? Und das ist nichts, was eine neuzeitliche Erfindung ist, sondern es gibt es schon ganz lange. Also das ging schon los bei Adam und Eva. Adam und Eva haben im Garten Eden den Auftrag bekommen, macht das, organisiert das, regelt das. Garten Eden heißt Genuss. Macht es, damit wir den Genuss leben können. Tja, und dann kam der Feind in Form der Schlange und hat mit seinen Lügen angefangen, sie zu bremsen. Ja, Gott sagt, du darfst es nicht. Und auf einen Schlag war diese Lüge in der Welt und es ging los. Und ich möchte, dass ihr euch ganz, ganz, ganz klar bewusst seid, dass unfassbar viele Lügen vom Feind in eure Ohren geträufelt werden, wie Gift. Es ist wie Gift. Aber das Wichtige dabei ist, der Feind steht nicht auf der gleichen Stufe wie Gott. Er wurde erschaffen von Gott und hatte den Auftrag, euch in eurer Identität zu stärken. Und das fand er wohl nicht so klasse. Auf jeden Fall macht er jetzt im Moment das genaue Gegenteil und arbeitet gegen euch. Und deshalb möchte ich euch wirklich warnen. Ich möchte euch ermutigen, dieser Lüge entgegenzutreten, dem Vater der Lügen entgegenzutreten, es nicht zu glauben. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht und so weiter, obwohl ihr wisst, dass ihr Teil dieser starken Familie seid, dass ihr Gottes Kind seid, der auf euch aufpasst, der euch nicht allein lässt, der bei euch ist, dann ganz im Ernst, bitte, widersteht diesen Lügen. Weil wenn Jesus etwas ist, dann ist er die Wahrheit. Wenn das, was in der Bibel steht, das Richtige ist, dann ist es das. Das Wort ist die Wahrheit. Und Johannes 1, Vers 1 sagt es ja im Prinzip. Es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und ich frage mich, wenn wir so genau wissen, dass das, was wir lesen, was wir kennen, was wir uns anschauen, die Wahrheit ist, warum glauben wir all diesen Lügen? Achtet darauf, dass ihr die Lügen nicht bekommt. Und darum war es auch spannend, einfach mal so diesen Gedanken auch mitzubekommen, was uns der Markus da erzählt hat beim letzten Mal mit seinem imaginären. Gibt es den Alfred wirklich? Ja, gibt es den, oder? Der ist cool. Den will ich übrigens mal kennenlernen. Also mit seinem Freund Alfred, der ihn mal gefragt hat, sag mal, was machst du hier überhaupt? Ja? Nicht wirklich, okay. Alles klar. Okay. Und deshalb ist die Frage, wenn wir Identität annehmen wollen, dann ist dieser Gedanke wirklich wichtig, nämlich diese Frage zu sagen, wer bestimmt denn unsere Identität? Wodurch wird die denn bestimmt? Wodurch wird sie beeinflusst? Und grundsätzlich wäre es super einfach, wenn wir das nur allein für uns machen könnten. Also wenn ein entscheidender Faktor der Identitätsfindung das reine Ich wäre, dann wäre es ja einfach. Ja, ich lese in der Bibel, ich schaffe mir diesen Rahmen und ich mache das so, wie ich mir das vorstelle. Das ist es aber nicht. Weil wir werden immer, immer, immer von Kindesbeinen an schon beeinflusst. Von unseren Eltern, von unseren Geschwistern, Kindergarten, Schule und so weiter. Wir werden immer wieder beeinflusst. Und das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Aber alles hat Einflüsse auf unser Leben, auf unsere Wahrnehmung, auf unsere Rolle als Christ, auf unsere Identität als Christ. Und deshalb ist die entscheidende Frage, wer beeinflusst uns wirklich? Was beeinflusst uns? Und die Frage ist, was ist das Du, das auf deine Rolle, auf deine Wahrnehmung, auf deine Identität als Christ, auf deinen Status, auf die Erschaffung dieser Rolle Einfluss hat? Und jetzt kommen wir zu diesem Gedanken, dass es also kein reines Ich und es gibt auch kein reines Du. Es gibt weder die eine noch die andere Seite ganz unabhängig voneinander, sondern wenn man das zusammennimmt, dann gibt es immer ein Wir. Und dieses Wir bedeutet, dass der Einfluss, das Erschaffen unserer Rolle, dieses Finden von Jesus in unserem Leben natürlich auch eines sein sollte, dass ein Teil von diesem Wir, dass eine Identität erschafft, Jesus sein muss. Und ich glaube, dass wir viel zu viel auf andere Menschen hören. Ich glaube, dass wir viel zu viel auf irgendwelche Mainstream-Sachen hören und dass wir viel zu wenig darauf fokussiert sind, dass in diesem Wir, das unsere Identität bestimmt, Jesus der alles Ausschlaggebende und der Wichtigste ist. Und deshalb sollten wir uns wirklich nochmal ganz, ganz, ganz klar diesen Gedanken mit auf den Weg nehmen, zu sagen, was heißt das, was bedeutet das jetzt für uns, wie gehen wir damit um? Und ich sage immer nochmal, dieses Thema, unsere Rolle als Christ ist etwas, was wir annehmen, einen Status haben und was sich entwickelt. Und jetzt gibt es aber eine Kleinigkeit, die immer ganz wichtig ist. Wir Menschen haben so eine Angewohnheit. Also wenn wir sowas machen und wenn wir sowas vorhaben oder wenn wir sowas entscheiden wollen oder was auch immer, dann gibt es immer so eine Frage, die wir gerne in den Raum stellen. Ja, warum eigentlich? Also warum machen wir denn, also warum sollen wir denn das machen? Also ja, es hört sich gut an, finde deine Identität und so weiter. Ja, aber warum? Was habe ich denn davon? Und auch das ist etwas, was wir ganz, ganz, ganz wichtig anschauen müssen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe vorher schon gesagt, warum diese Reihenfolge? Was heißt das? Was bedeutet dieser Gedanke? Warum heißt diese Aussage nicht, ich bin das Leben, weil ihr lebt ja schon? Lass uns gemeinsam auf den Weg gehen und am Ende sehen wir, ob es stimmt oder nicht. Ja, wenn du stirbst, weißt du, habe ich recht, also ist die Wahrheit oder nicht. Nein, ist es nicht. Sondern Jesus sagt, wir gehen auf diesem Weg und vertrau mir auf diesem Weg, weil ich bin die Wahrheit und ich schenke dir das Leben nachher. Und wenn wir uns das etwas genauer anschauen, dann ist es, Jesus gesteht uns dieses Recht zu. Jesus gesteht uns dieses Recht zu ihm zu kommen. Jesus sagt, komm zu mir, weil ich dich liebe und liebe mich und ich gebe dir dieses Recht. Ja? Und das ist etwas, was auch wiederum dieses Gerechtsein, was ganz schwierig ist. Ich habe mal im Duden geguckt, was heißt Gerechtigkeit, was heißt das? Und es gibt eine Definition, die heißt, Gerechtigkeit ist das Prinzip eines Verhaltens, das jedem gleichermaßen sein Recht gewährt. Das nochmal. Prinzip eines Verhaltens, das jedem gleichermaßen sein Recht gewährt. Und jetzt ist die Frage, gewährt Gott jedem das gleiche Recht? Und ich finde das ganz spannend, vor allem wenn man sich die Geschichte Matthäus 20, Vers 1 bis 16 anschaut, das ist die Geschichte vom Weinberg. Die kennt ihr vielleicht, ich gebe euch einen kurzen Abriss, ja, brauchen wir jetzt nicht ganz lesen. Also das ist ein Mann, der hat Jesus erzählt dieses Gleichnis und sagt, das ist ein Mann, der hat einen großen Weinberg und der braucht Arbeiter, die in seinem Weinberg arbeiten. Und er geht morgens um 6 dahin, schaut sich so die Tagelöhne an und sagt, okay, kommt mit, ja, ich möchte, dass du für mich arbeitest in meinem Weinberg. Kriegst einen Denar. Einen Denar ist Tageslohn damals, ich weiß nicht, wie viel es heute wäre, 100, 150, ich weiß es nicht, irgendwie 150 Euro. So. 3 Stunden später geht er wieder hin, um 9, und sagt, hey, du stehst ja hier noch rum, du hast keinen Job, los, komm mit, arbeite in meinem Weinberg, kriegst einen Denar. Gleicher Lohn. 3 Stunden später geht er wieder hin, 12 Uhr, da stehen immer noch welche rum, und er sagt, los, komm mit, ich brauche dich, komm mit in meinen Weinberg, arbeite, kriegst einen Denar. Und dann macht er das um 3 und um 5 auch nochmal und um 6 ist Feierabend. Und jeder kriegt den gleichen Lohn. Und jetzt ist diese Frage, was passiert jetzt? Jetzt kommt der Verwalter und zahlt aus. Und dann kriegen die um 5 dazugekommen sind, ihren Lohn. Und dann kommt eine unfassbar menschliche Reaktion. Nämlich die anderen beklagen sich. Und sagen, hey, der hat viel weniger gearbeitet wie ich, dann muss ich doch jetzt mehr kriegen. Und genau hier kommt dieser Vergleich und dieser Gedanke von Gottes Gerechtigkeit. Nämlich Gott sagt, nö, du hast doch den Vertrag mit mir eingegangen. Und jetzt glaube ich, dass wir uns oft wirklich damit auseinandersetzen müssen, dass Gott uns, wenn wir ihn lieben und wenn wir zu ihm kommen, wenn wir diese Identität annehmen, dieses Versprechen macht, aber ohne Bedingungen. Gott liebt uns bedingungslos. Und ich stelle mir das ungefähr so vor, wie wir Menschen da oft denken, ist, wie wenn du in Urlaub gehst. So, hey, geiles Urlaubshotel. Ja? Du stehst also an der Himmelspforte, dahinter siehst du so dieses Hotel, ja, und dann sagt Jesus, sag mal, wann bist du Christ geworden? So, was steht auf deiner Himmels-ID für ein Geburtsdatum? So, und jetzt steht da drauf, du bist Christ geworden mit 50. Ah, mit 50, das heißt, du darfst nur in den Abschnitt A, B und C. Du darfst auch nicht das volle Buffet haben und Wellnessbehandlungen für dich, nein. So, und dann fragt er den Nächsten, der sagt, ah, ich bin schon mit 35 Christ geworden. Sagt er, super, dann darfst du das ganze Buffet haben. Ja, und dann gibt es noch welche, die ganz jung sind, so wie ihr jetzt. Ja, ganz jung mit dabei, ihr dürft überall hin. Und Wellness ist auch dabei. Nein, so funktioniert das nicht. Sondern wir sprechen davon, dass Gott uns diesen Status verleiht und dieses Versprechen, das er gibt, einhält. Und es geht aber beim Thema Status und Gerechtigkeit nicht nur darum zu sagen, okay, am Ende kriege ich den Payback. Sondern diese Gerechtigkeit, dieses Recht, das er uns verleiht, ist auch, dass wir bereits zu Lebzeiten anders auftreten können. Und das Gebet eines Gerechten, der seine Rechte annimmt, bewirkt mehr. Die Identität, die ich annehme, diesen Status, den ich sage, okay, das steht da drin, das ist die Wahrheit, bedeutet, dass ich es machen darf, das bedeutet, dass ich es kann und dass es meine Aufgabe ist, auch zu Lebzeiten bereits als Gerechte hinzugehen. Und deshalb möchte ich euch einfach nochmal ganz, ganz, ganz gezielt darauf fokussieren. Schaut euch eure Bibel an. Was steht da drin? Was bedeutet es? Mal aus Sicht, ich habe die Identität angenommen. Was ihr als Aufgaben habt, was ihr als Möglichkeiten habt, was ihr als Rechte habt. Was bedeutet das für euer Leben, für euren Alltag? Was verändert sich dadurch? Was seht ihr dadurch anders? Und was ist es, was dieser Weg mit euch macht? Und schaut mal, auch das ist etwas, das wir ganz klar sehen müssen, dass es nicht immer nur eine anschließende Erkenntnis gibt. Also viel im Christentum ist eine anschließende Erkenntnis. Also macht man jetzt mal und hinterher erkennt man, dass es gut ist. Aber wenn wir die Bibel genau lesen, dann finden wir auch Dinge, die anders sind. Und gerade im Bereich von was kommt alles, gibt es bei Johannes 1, Vers 29 etwas. Johannes der Täufer hat einen ganz wichtigen Satz gesagt. Bevor Jesus all das gemacht hat, bevor Jesus all diese Wunder gewirkt hat, bevor Jesus gestorben ist und den Tod besiegt hat, hat ihn Johannes der Täufer gesehen und hat gesagt, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Das wusste er vorher. Und wir müssen nicht darauf warten, ob die Wahrheit irgendwann ist. Ich hasse diesen Ausspruch, den Menschen machen, die sagen, wenn ich dann mal tot bin, dann sehe ich, ob es stimmt oder nicht. Was für ein Blödsinn. Das ist die Identität mit Füßen getreten. Das ist es, was wir als schwache Identität oder nicht angenommen sehen. Wenn wir als Gottes Kind unterwegs sind, wenn wir diesen Weg gehen und wenn wir die Offenheit haben, mit ihm zusammen. Das, was uns verheißen wurde, die Zusagen anzunehmen, dann werden wir uns in Sphären bewegen, die wir vielleicht mit unserem normalen Menschenverstand nicht verstehen können. Und diese Predigtserie über Identität, über das Annehmen von Gottes Identität, das Kind Gottes zu sein, soll mit euch ein Startpunkt sein. Ein Startpunkt, der sofort bedeutet, ihr habt diesen Status, der euch aber dazu bringt, in diesem Status zu wachsen. Der euch dazu bringt, in eurem Christsein unglaublich weite Wege zu gehen. Und ich würde es lieben, mit euch zu beten. Ich würde es lieben, für euch zu beten. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns vielleicht einmal diesen Gedanken machen und machen wir vielleicht einmal ganz kurz alle die Augen zu. Einmal ganz kurz alle die Augen zu. Und wenn du heute sagst, ich möchte Jesus als Identität annehmen, dann heb einmal kurz die Hand. wenn du sagst, ich möchte mit Jesus gemeinsam diesen Weg gehen, ich möchte seine Liebe spüren, dann heb einmal schnell die Hand. Auch wenn du schon das Gefühl hast, du hast Jesus schon angenommen und er ist bei dir und du bist mit ihm und du möchtest ihn nochmals einladen, Teil deines Lebens zu sein, in deinem Herzen zu wohnen, auch dann heb einmal ganz kurz die Hand. Und ich würde gerne mit euch ein Gebet sprechen. Ich bete es vor und ich würde mir wünschen, dass ihr es gerne laut nachbetet, indem wir Jesus einladen, Teil von euch zu sein. Indem wir Jesus einladen, in eurem Herzen zu sein. Indem wir Jesus einladen, euch als sein Kind anzunehmen. Ich bete es laut vor, betet mir gerne nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Und sei du mein Retter. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und bevor wir jetzt gemeinsam Amen sagen, bitte ich dich noch um einen ganz kurzen Moment der Stille. Und ich bitte dich in diesem Moment der Stille nicht zu reden, zu plappern, irgendwas Jesus zu erzählen, sondern ich wünsche mir, dass du die Freude genießt, die Jesus gerade hat, weil du zu ihm gekommen bist. Jesus freut sich, er genießt es, er hält dich in den Armen, weil du zu ihm gekommen bist und weil du ihn liebst. Und wir sagen gemeinsam, so leise wie ihr wollt, aber gerne auch so laut wie ihr wollt. Und wenn ihr erfüllt seid von dieser Freude, wenn euer Herz voll ist, Jesus sagt, wenn das Herz voll ist, läuft der Mund über. Gerne so laut wie ihr wollt, sagen wir gemeinsam. Amen. Lasst uns einen Applaus geben für die, die ihr Leben gerade an Jesus gegeben haben.